eigentlich ist Beten was anderes. Ich ändere nichts an Gott. Und Gott muss auch nichts uns gegenüber ändern. Also in der franziskanischen Tradition gibt es wirklich den ganz radikalen Spruch, Gott liebt uns von Anfang an und liebt uns durch alles hindurch. Die Frage ist, können wir das wahrnehmen?
Hallo, ich bin Caroline Harrow-Gnendinger. Bei uns bei Alpha und Omega geht es jetzt darum, wie Theologe und Autor Jan Frerichs plötzlich ein uraltes Gebet für sich entdeckt hat. Außerdem, was Beten überhaupt bringt und welche Gebete bei seinen spirituellen Auszeiten eine große Rolle spielen. Zu sehen gibt's unseren Talk auch, alles dazu in den Shownotes und jetzt erstmal zum Hören und los geht's.
Herr Frerichs, Sie beten morgens direkt, wenn Sie an Hühnern vorbeigehen, haben Sie mir verraten. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, ich lebe in einem kleinen Dorf und wir haben eine schöne kleine Kirche und ich gehöre zu der Gruppe Kirche auf Kirche zu, weil wir wollen, dass die Kirche morgens auf ist und nachmittags wird sie dann wieder geschlossen. Und ich bin der, der sie aufmacht, das haben wir so gedealt und deshalb gehe ich morgens meine kleine Runde und dann gehe ich mit dem Schlüssel zur Kirche und dann gehe ich hintenrum auf dem sogenannten Hintenrumweg an den Hühnern vorbei, an mehreren Hühner, wie nennt man denn das eigentlich, Kolonien, keine Ahnung, und dann bin ich wieder zu Hause. Also ungefähr so eine Viertelstunde. Mhm. Ja. Und in der Zeit, das ist sozusagen meine kleine Gebetszeit, mein Morgengebet, wenn man so will.
Und da haben Sie oft einen Rosenkranz dabei,
immer.
Oder?
Das ist meine Rosenkranzzeit. So. Aber das ist etwas, wenn man mir das jetzt vor 20, 30 Jahren gesagt hätte, hätte ich gesagt, nie im Leben bete ich den Rosenkranz morgens. Ne? Also das ist, das ja. liegt schon was dazwischen.
Ja. Sie haben ja auch jetzt ein Buch geschrieben, ich zeige das gerade mal, 7 Geheimnisse. Und da haben Sie eben auch geschrieben, lange war mir der Rosenkranz fremd, zu fromm, zu brav und zu weit weg, zu fern von meinem Leben. Also wie ist es jetzt dazu gekommen, dass Sie das plötzlich faszinierend finden?
Naja gut, das ist, es ist natürlich eine sehr lange Geschichte, aber auf jeden Fall glaube ich, dass viele genau das teilen, was mein Ausgangspunkt ist. Ich treffe heute Leute, die sagen, was, ein Rosenkranz? Das ist ja schrecklich, das ist das furchtbarste Gebet, das ich kenne, weil sie vielleicht so eine Erinnerung haben an ihre Kindheit, wo dann alle zusammenkommen mussten, dann wurde der Rosenkranz gebetet, vielleicht noch in so einer Situation, wo jemand gestorben war oder so. Mhm. Und es gibt jede Menge Menschen, die haben keine guten Erinnerungen daran. Und ich gehöre zu denen. Für mich war der Rosenkranz immer so ein bisschen angestaubt und der gehörte irgendwie zu sowas ganz Festgefahrenem.
Also haben Sie ihn auch durch Ihre Familie kennengelernt oder wie?
Nee, ich habe ihn irgendwie, ich habe ja Theologie studiert und dann habe ich im Studium Leute kennengelernt, die mit dem Rosenkranz rumgelaufen sind. So. Und da habe ich gesagt, oh nee, das überzeugt mich nicht. Mhm. Das ist irgendwie eng und dann habe ich auch so ein Bild gehabt, der Rosenkranz ist so festgelegt. Ne? Also es ist irgendwie so ein ganz katholisches Gebet und es ist einmal festgelegt, das steht so im Gotteslob drin oder halt, ja, da steht es ja und das ist das Gebet und das hat mich nie wirklich überzeugt. Und dann kam so in meiner Midlife-Crisis, würde ich sagen, jetzt mal zusammenfassend gesagt, so ein Punkt, wo mir der Rosenkranz eingefallen ist, aber interessanterweise eben nicht als ein Gebet, das vorgegeben ist, und auch nicht aus so einer Haltung heraus, ja, ich muss jetzt beten, weil es sein muss, weil ich es machen muss. Oder ich muss beten aus Not heraus. Das wäre ja auch noch ein Grund, warum man betet. Sondern ich hatte das Gefühl, ich möchte etwas Ausdruck verleihen, das in mir ist und keine Sprache hat. Und weil ich da nicht wusste, was ich nehmen soll, habe ich das genommen, was ich dann kannte. Und dann bin ich zum Vater Unser zurückgekehrt. Und dann habe ich mich erinnert, warte mal, der Rosenkranz, das ist doch Vater Unser. Und Ave Maria, wie geht das nochmal? Und habe sozusagen diese Worte genommen, weil ich keine anderen hatte. Mhm. Und so habe ich den Rosenkranz entdeckt.
Und ja, Sie sagen es schon, also es ist doch nicht so festgefahren, wie Sie sich vorgestellt haben. Es ist Vater Unser in dieser, also betet man mit dieser Kette, aber auch noch andere. Das hängt mit diesen kleinen Kugeln zusammen, ne? Also das heißt, je nachdem, an welcher Kugel man mit dem Finger gerade ist, ist ein bestimmtes Gebet damit verbunden. Vielleicht können Sie kurz erklären.
Also ehrlich gesagt, das war eine revolutionäre Entdeckung für mich. Weil der Rosenkranz ist überhaupt keine katholische Erfindung. Das ist sozusagen ein pankulturelles Gebet, eine Gebetsform. Also Gebetsketten gibt es ja auch in anderen Kulturen. Im Islam gibt es auch eine Gebetskette. Und es gibt archäologische Funde von Ketten, wo man gar nicht so genau weiß, was ist das denn jetzt für ein Knotengewurstel. Aber wenn man sich vorstellt, es ist eine Gebetskette, macht es plötzlich Sinn. Könnte eine sein, wir wissen es ja nicht. Mhm. So, das heißt, die erste Entdeckung war, das ist was Altes. Die zweite Entdeckung war, ach, das ist gar nicht festgelegt, weil ich habe plötzlich ganz viele Rosenkränze entdeckt. Ich bin ja Franziskaner und habe dann entdeckt, es gibt einen franziskanischen Rosenkranz. Normalerweise sind das hier 10 Perlen. Also man betet ein Vaterunser und dann betet man 10 Ave Maria und dann wieder ein Vaterunser und dann wieder und dann wieder und dann wieder. Aber es gibt einen franziskanischen Rosenkranz, der hat nur 7. Und ich sage, das gibt's doch gar nicht.
Also kürzer, man spart ein bisschen Zeit?
Nicht
oder?
Ganz, weil das sind dann 7 mal 7.
Okay, ja, also das, statt 5 mal 10?
Ja, oder, ja. Da betet man dann, da meditiert man die 7 Schmerzen Mariens. Also das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Rosenkranz, den ich präferieren würde, aber was ich entdeckt habe, ist, jede Gruppe, wenn man so will, die wollte, hat sich ihren eigenen Rosenkranz gebaut. Und dann kam ich auf die Idee, ja, dann mache ich mir doch meinen, so wie ich das richtig finde. Und das ist das Geheimnis des Rosenkranzes, ist auch, dass die Worte des Vaterunser, die Grundgebete, die man so als Kind lernt, die sind nur das Gefäß, die sind nur die Basis. Eigentlich ist der Rosenkranz so eine Art Evangelium am Schnürchen, wenn man so will. Also auch aus einer Zeit, wo Leute noch nicht unbedingt lesen konnten. Mhm. Die haben sozusagen die Lebensbilder Jesu oder eben Mariens, also die ganzen Geschichten haben sie sozusagen meditiert, indem sie da immer diese kleinen Sätze eingefügt haben. Mhm. Ja, also gebenedeit bist du unter den Frauen. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist. So, das wäre jetzt nicht meins, aber das ist halt die Form und so betet man das ganze Evangelium einmal durch. Die nicht lesen konnten, haben das so gemacht.
Und wie ist es jetzt zu etwas geworden, wo Sie sagen, das bete ich sehr gern, sogar jeden Morgen, wenn ich die Kirche aufschließe?
Naja, ich habe mir sozusagen meinen eigenen Rosenkranz gebaut. Ich kann dazu auch nur ermutigen. Also meine erste Feststellung war, der Rosenkranz ist ein Kranz. Und der Kranz, der Kreis, das ist ein altes Symbol für das Leben. So. Das haben Menschen schon immer. In allen Kulturen gibt es Kreisdarstellungen des Lebens. Das Leben läuft immer im Kreis. Es beginnt irgendwann, es endet irgendwann und dann beginnt es wieder neu. Also, Jesus wird geboren. Und dann lebt er mit uns. Und dann leidet er mit uns. Und dann stirbt er irgendwann mit uns. Und dann liegt er im Grab mit uns. Und dann ist die Auferstehung mit uns und dann ist die Himmelfahrt. Und diese Geschichte habe ich mir sozusagen zusammengelegt in meinen kleinen Gesetzen. Und
mit den eigenen Worten
mit quasi. Mit meinen eigenen Worten und habe mir meinen Rosenkranz gebaut. Mhm. Der basiert natürlich ein bisschen auf der Tradition, aus der ich dann komme. Es ist eine franziskanische Tradition, aber sie ist auch ein bisschen, hat Anleihen in indigenen Traditionen im Sonnengesang. Und da werden die 4 Elemente besungen und Sonne, Mond und Sterne. Also es ist ein sehr kosmisch orientierter Rosenkranz, der sozusagen versucht, das ganze Leben, das ganze Universum zu greifen, zu begreifen. Und das ist im Grunde das Geheimnis dieses Gebets. Es ist wie ein Treppengeländer, an dem ich mich festhalte, dass ich erinnere. So, und da finde jeder seine Worte und seine Bilder, aber wenn ich das bete, erinnere ich diese Qualitäten, meditiere die, wiederkäue die und murmel da immer drauf rum. Und dann kommt irgendwann der Tag, wo mir eben der Boden unter den Füßen weggezogen wird und wo ich ein Treppengeländer brauche. Und dann kann ich mich daran festhalten.
Das ist also so ein Gebet, mit dem Sie jeden Tag in den Tag starten. Ja. Und ja, der Sänger Cat Stevens hat ja dieses bekannte Lied Morning Has Broken gesungen. Das ist auch eigentlich ein Morgengebet. Da singt er Praise Every Morning, God's Recreation of the New Day. Hören wir mal rein.
Praise every morning, God's Recreation of the New Day.
Also übersetzt heißt es, lobe jeden Tag, Gott gestaltet den neuen Tag wieder neu. Also sowas beten, wenn der Tag startet oder auch beten vor einem Essen, das ist ja eigentlich eine Unterbrechung. Was kann es denn wirklich verändern? Was haben Sie da für Erlebnisse?
Also dieses Gebet in diesen bestimmten Zeiten, das ist eben von diesem Kreis abgeleitet erstmal. Also der Morgen ist ein Punkt in diesem Lebenskreis und dann gibt es einen Abend. Die Sonne geht auf, dann zieht sie über den Mittag und dann geht sie wieder unter und dann ist Nacht. Und wenn man jetzt in der monastischen Tradition schaut, da wurde auch immer an den Schwellen gebetet. Mhm. Also an den Tagesschwellen, am Morgen, am Mittag, am Nachmittag, am Abend. Also hat man alle diese...
Einfach feste Punkte im Tagesablauf.
Mhm. Die beten ganz schön viele feste Punkte, das wäre dann unpraktisch. Also für die Normalos, sage ich mal, ist der Morgen eigentlich gut und der Abend. Ne? Laudes und Vesper, das Morgengebet, das Abendgebet. So. Und das ist eben das, ich schwinge mich sozusagen ein in diese kosmischen Abläufe. Ich bin ja ein Teil dieses Kosmos. Und wir beten an den Schwellen Worte, um uns zu erinnern an diese Qualitäten. Alles beginnt, alles hat sein Ende, es gibt eine Nacht.
Das heißt, Ihnen würde was fehlen, wenn Sie das morgens nicht beten würden?
Unbedingt. Ja, echt. Wenn ich unterwegs bin, und dann ist ja so, wie wenn man mit dem Hund geht. Ne? Dann, und wenn man keinen Hund mehr hat, dann fehlt einem was. Weil man geht natürlich nicht nur mit dem Hund, man geht ja auch selbst. Das ist einfach so. Dieses Ritual oder diese Zeit, eben diese Unterbrechung auch. Also diese kleine Pause vom Alltag, wo sich so eine Tür öffnet und ich erinnere mich daran, da gibt es noch was. Da gibt es was Größeres, etwas, was mich trägt, etwas, was mich umgibt, etwas, in das ich eingebunden bin. Ach, und guck, die Hühner haben auch einen guten Tag und die sind auch eingebunden in dieses Ganze. So, das ist eigentlich so der Ursitz im Leben von Gebet, vor allen Worten.
Kommen wir nochmal auf eine andere Band, und zwar auf die Band Coldplay. Die hat mit anderen Künstlern zusammen diesen Song We Pray rausgebracht. Und da heißt es, we pray with every breath, though I'm in the valley of the shadow of death. And so we pray for someone to come and show me the way. Und so klingt das.
We pray with every breath, though I'm in the valley of the shadow of death. And so we pray for someone to come and show me the way.
Ja, auch da übersetzt, wir beten mit jedem Atemzug, auch wenn ich im Tal des Todesschattens bin. Und wir beten darum, dass jemand kommt und mir den Weg zeigt. Also das steht so für dieses Beten in der Not und um Orientierung. Also wenn Sie mal so zurückdenken, vielleicht haben Sie auch schon so eine Situation erlebt. Und haben Sie da vielleicht so eine Art Antwort von Gott bekommen?
Ehrlich gesagt, nein. Also zum einen... Ich habe, Gott sei es gedankt, noch nie in meinem Leben eine Situation gehabt, wo mir wirklich so richtig der Boden unter den Füßen weggezogen worden wäre.
Also keine schwere Krankheit oder solche Dinge.
Und es heißt ja immer so schön, Not lehrt beten. Ich finde den Spruch irgendwie doof, weil eigentlich sollte es umgekehrt sein. Das Leben sollte uns beten lehren. Wir sollten im Leben beten, aus dem Leben heraus. Und wer weiß, was noch kommt. Ne? So, das meine ich. Und dieses Gebet, auch wie das in dem Lied ist, das finde ich eigentlich schön, mit jedem Atemzug. Ne? Das ist eigentlich so die jüdisch-christliche Vorstellung davon, dass wir all diese Geschichten und Erinnerungen und Bilder, all das, was uns trägt, immer wieder wiederholen und murmeln, so wie die Psalmen, da steht es ja so, dann murmelt das den ganzen Tag. Und dann kommt der Tag, wo uns der Boden unter den Füßen wegbricht. Und woran halten wir uns dann fest? Und was trägt dann? So, und das ist eigentlich diese Form des Gebets und auch der Meditation. Das ist eine Meditation. Ich meditiere ja bestimmte Bilder oder Geschichten. Das ist sozusagen eine Vorbereitung auf den Tag, den ich heute noch nicht kenne.
Also nicht nur in der Not beten, sagen Sie, sondern das ist schon fast ein bisschen zu spät.
Ich würde sehr empfehlen, damit gleich anzufangen und sich eben frei zu machen von der Vorstellung, könnte das irgendwie richtig oder falsch machen. Ich glaube, man kann nicht falsch beten. Weil wenn ich aus ganzem Herzen mich mit, ich sag jetzt mal theologisch gesprochen, mit Gott verbinde und wenn ich mich mit der ganzen Wirklichkeit versuche zu verbinden und alles wahrzunehmen, dann bin ich auch mit Gott verbunden. So. Wenn wir sagen, Gott ist Liebe, dann wäre das, was ich üben kann. Also nicht über irgendeine Glaubenswahrheit nachdenken, sondern ich betrachte das, was ist und heiße es willkommen. So, das wäre eine Form des Gebets, wo ich glaube, die sollte jeder in der Lebensschule lernen.
Das heißt, Sie sagen, Gebet kann mich verändern.
Ja, unbedingt. Also ich glaube, das ist so eine Vorstellung, die sich ja sehr verbreitet hat. Und das hat vielleicht auch gute Gründe. die Vorstellung beim Beten ist bei ganz vielen, sie beten zu Gott und sagen, bitte Gott, mach das, das und das passiert. Das ist auch völlig in Ordnung. Also ich will niemanden davon abhalten. Ich glaube nur, dass das die Worte sind nur Gefäß für etwas, das wir eigentlich wissen sollten. Wir können Gott nicht sozusagen einen Deal vorschlagen so und sagen, bitte Gott, dreh doch mal den Knopf und mach das und das besser. Aber viele stellen sich das so vor, sie beten dann zu Gott und dann macht er das bitte, bitte. Eigentlich ist Beten was anderes. Ich ändere nichts an Gott und Gott muss auch nichts uns gegenüber ändern. Also in der franziskanischen Tradition gibt es wirklich den ganz radikalen Spruch, Gott liebt uns von Anfang an und liebt uns durch alles hindurch. Die Frage ist, können wir das wahrnehmen? Und das ist eigentlich das, was wir im Gebet tun.
Das ist quasi diese Unterbrechung, ja, wo ich mich nochmal einstimme.
Erinnere. Mhm. Ich erinnere mich daran, ah ja, das ist es, was mich trägt. Mhm. Und das ist natürlich herausfordernd, wenn wenn mir der Boden unter den Füßen weggezogen wird. So, ich meine, Sie hatten ja nach Beispielen auch gefragt und gesagt, erzählen Sie mal ein Beispiel. Ich erzähle mal ein Beispiel. Also ich habe vor ein paar Tagen eine Frau besucht, die hat, habe ich schon 25 Jahre nicht gesehen, und die hat mir erzählt, dass sich vor ein paar Jahren hat sich ihr ältester Sohn das Leben genommen. Mhm. Und dann hat sie zu mir gesagt, Jan, ich weiß nicht mehr, ob ich da an Gott glauben konnte. Die Zweifel waren größer. Mhm. Warum? Warum lässt du das zu? Und das meine ich eben. Gebet ist ja nicht irgendwie so ein Knopf, den wir drücken und dann ändert sich was, es passiert kein Unglück oder Gott macht alles wieder gut. Sondern Gebet fängt dann eigentlich erst an, spannend zu werden, wenn ich in meinen Zweifeln nicht aufhöre zu beten. Wenn ich eben warum frage, warum kann auch Gebet sein? Und wenn ich da weitergehe, so, was entdecke ich dann?
Mhm. Und dazu braucht es vielleicht für manche auch ein Gerüst. Sie haben ja vorhin gesagt, also sie konnten mit diesem Rosenkranz nicht so viel anfangen, aber als sie ihn auch für sich so gut sprechbar gemacht haben, dann schon. Und jetzt haben wir hier auch noch diesen Gebetswürfel. Ich habe ihn mal mitgebracht. Und der steht so ein bisschen dafür, dass Gebete ja oft in Familien weitergegeben werden, vielleicht auch im Religionsunterricht, Erstkommunionvorbereitung. Und sie sagen aber, Kindern Gebete beizubringen, finden Sie gar nicht mal so sinnvoll. Warum?
Das kommt drauf an. Wenn ich es Ihnen beibringe und sage, nur so kannst du beten und nur so machst du es richtig, dann finde ich das zu eng. Und vor allen Dingen, glaube ich, ist es wichtig, einen Unterschied zu machen. Das, worüber wir jetzt gesprochen haben, ist nämlich eine erwachsene Form von Gebet. So. Was es trotzdem braucht, ist ein Rahmen. So, die Gebete, die wir lernen, sind ein Rahmen. Das Vaterunser oder das Ave Maria oder welche Gebete auch immer sind so eine Art Rahmen. Und natürlich muss ich das irgendwann lernen. Ich habe als Kind das Vaterunser gelernt. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das gelernt habe. Weil, wie gesagt, in meiner Lebensmitte, in dieser Midlife-Crisis, wo man sich fragt, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich, wo will ich hin, da hat mir das geholfen, Worte zu finden, wo ich keine mehr hatte. So, ich habe halt keine große Not erlebt, aber trotzdem hat es mir geholfen. Mhm. Könnte ja sein, dass es hilft. So, dann ist es ganz wunderbar, das zu tun. Aber nicht um der Worte willen. Ne? Nicht um, weil man sagt, nur so geht es.
Ne? Immer wenn als das, Anhaltspunkt, als, könnte man sagen.
Als Treppengeländer. Mhm. Mhm. So, aber das ist eben genau das ist ja, was Jesus auch sagt. Jesus lehrt ja genau das. Er sagt, am Gesetz wird kein Komma wird irgendwie verschoben. Das wird alles so bleiben, wie es ist. Ja, okay. Also wir nehmen das wirklich sehr ernst. Die Gebete sind ja auch nicht vom Himmel gefallen. Die sind oft gebetet. Da steckt ganz viel Erfahrung drin. Mhm. Und es ist ein Treppengeländer. Aber gehen musst du selbst. So, die Frage ist also, wie gehe ich damit um? Wenn Jesus sagt, der Sabbat ist für den Menschen da, könnte ich jetzt auch sagen, das Vaterunser ist für den Menschen da, nicht der Mensch fürs Vaterunser. Ich kenne Leute, die haben so ein Spleen, also die sind natürlich dann sehr fromm, Priester oder auch Ordensleute, sagen, ich muss die Laudes beten, ich muss alle diese Worte durchbeten.
Mhm. Laudes ist ein Morgengebet.
Das Morgengebet oder alle Worte der Vesper. Und das ist es nicht, worum es geht. Mhm. Wenn Sie die Zeit noch haben, ich sage, kurze Geschichte. Die erklärt es sofort. Mhm. Die Geschichte aus einem Judentum. Die Geschichte von einem sehr frommen Händler und der fährt auf den Markt und dann fährt er zurück und dann will er sein Abendgebet beten und das ist im Judentum sehr wichtig, da gibt es den Siddur, das Gebetbuch und da stehen alle Gebete drin und dann stellt er fest, den hat er vergessen. Oh, dann muss er sich beeilen, dann bricht ihm auch noch das Wagenrad, also er kann heute Abend zur rechten Zeit seine Gebete nicht mehr verrichten. Also er repariert den Wagen, ist ganz unglücklich und sagt, ich habe keine, heute Abend kann ich nicht beten. Und dann betet er so, Gott, ich habe mein Gebetbuch vergessen und ich kann meine Gebete nicht sprechen, aber du bist groß und weise. Ich werde jetzt Folgendes tun. Ich werde das ganze Alphabet zweimal aufsagen und du wirst dann alle Worte zusammenlegen, weil du kennst ja alle Gebete. Und Gott sagt im Himmel, heute habe ich das schönste Gebet gehört, seit langem. So in der Art. Und das ist, es sind nicht die Worte, es ist das, was hier im Herzen ist, was mich trägt.
Und gleichzeitig eben gibt es auch solche Geländergebete, nenne ich sie mal. Sie haben ja auch, Sie sind in diesem dritten Orden der Franziskaner, haben aber auch Familie und bieten spirituelle Auszeiten an, auch unter anderem in Italien. Und da sehen wir jetzt auch ein paar Bilder. Und da nutzen Sie eben auch diese Tagesgebete, also Morgengebet, Laudes, Vesper, Abendgebete, aber auch Psalmen aus der Bibel. Warum sagen Sie, das funktioniert irgendwie gut? Für so eine Gruppe auch.
Naja, wir sind da in Italien auf der Romita, das ist eine franziskanische Einsiedelei südlich von Assisi in der Nähe von Terni. Und da ist ja eine Gemeinschaft und die betet jeden Morgen und jeden Abend. Und wenn wir da hinkommen für unsere Exerzitien, sage ich jetzt mal, Naturexerzitien, wir gehen raus in die Natur auf eine bestimmte Weise, dann beten wir aber mit der Gemeinschaft morgens und abends, weil die Gemeinschaft trägt das mit. Es gibt auch eine Regel für Einsiedeleien, die Franz von Assisi geschrieben hat. Einsiedelei heißt ja, ich ziehe mich in die Wildnis zurück. Und dann hat er gesagt, zwei sind die Söhne und die gehen dann in die Wildnis und beten, ne, und meditieren und sind draußen und zwei sorgen für die. Und dann tauschen die. Und genau das leben wir ja dann da in der Zeit. Das heißt, in der Zeit der Vorbereitung beten wir zusammen morgens und abends und wenn dann alle rausgehen in ihre Auszeit in der Natur, dann beten wir ja in der Gemeinschaft weiter, weil wir ihre Zeit in der Wildnis sozusagen mittragen. Das ist eigentlich eine uralte franziskanische Tradition, die wir da fortführen auf die Weise.
Und diese Psalmen drücken einfach auch bestimmte Situationen ganz gut aus, die Menschen schon früher quasi erlebt haben.
Ja, die Psalmen sind ja eigentlich die Bibel, also die fünf Bücher Mose in kompakter Form. Denn das ist praktisch schon so eine verdichtete Form des Gesetzes, jetzt aus der jüdischen Perspektive. Und wenn man so will, ist das so ähnlich wie der Rosenkranz. Das ist auch eine verdichtete Form der Evangelien, also der Geschichten, die in der christlichen Tradition wichtig sind. Und das ist das Gebet der kleinen Leute gewesen, schon immer. Und Franz von Assisi war ja den kleinen Leuten sehr zugeneigt und deshalb hat er natürlich Psalmen gebetet aus dieser Haltung heraus. So. Und auch eigene Psalmen geschrieben im Übrigen.
Ja. Jetzt haben Sie ja noch ein Buch geschrieben, das heißt Anarchie des Herzens. Und da schreiben Sie diesen Satz, wir sind Gebet. Da habe ich mich gefragt, ist es nicht auf der einen Seite ein bisschen zu einfach oder auf der anderen Seite nicht ein bisschen zu schwer, dass ich, wenn ich lebe, Gebet sein soll?
Ja, das ist natürlich, wie gesagt, wenn ich mir das in zwei Lebenshälften vorstelle, für Kinder, für Jugendliche, für Menschen in der ersten Lebenshälfte, die aus dieser Perspektive blicken, macht das keinen Sinn. Wir sind Gebet, wie jetzt? Was soll ich denn da machen? Die wollen halt, da wollen wir erstmal den Rahmen haben. Das hier ist ein Satz, der gehört in die zweite Lebenshälfte, in den zweiten Teil, in das, was auch noch da ist. So, das ist wie in der Geschichte von dem Mann, der zu Jesus kommt und sagt, wie kann ich ewiges Leben erringen? Und Jesus sagt, gib alles auf, was du hast. Ah, heißt, lass die Worte hinter dir und schau, was dann noch da ist. Und insofern ist dieser Satz, wir sind Gebet, das, was wir dann entdecken, wenn wir die Worte hinter uns lassen. Wenn wir sie vielleicht noch als Treppengeländer nehmen, aber schauen, was ist eigentlich jenseits der Worte?
Das heißt, Sie sagen, Stille kann auch viel uns mit Gott verbinden.
Auf jeden Fall. Die Stille ist das, ist ja sozusagen diese Urtradition, in die Stille zu gehen. Und wirklich nicht die Stille zu füllen, sondern in die Stille zu gehen und sprechen zu lassen und zu hören. Was kommt aus der Stille?
kann ich mir da eventuell auch etwas vorstellen? Also manche stellen sich ja als Gegenüber Jesus vor. Sie haben auf einem Bild auch eine Ikone und ein Kreuz stehen. Also hilft sowas vielleicht auch?
Ja, das wäre erste Lebenshälfte oder erster Teil, ne? Weil das ist ja meine Brücke. Ich schaue auf das Bild, ich meditiere das Bild, ich wiederkäue das Bild, ich versammle mich vor dem Bild, ich erinnere mich an Jesus am Kreuz. Und auf dem franziskanischen Kreuz ist es ja ein auferstandener Jesus, einer, der mir mit offenen Armen entgegenkommt. Ich erinnere mich daran. In dieser Form des Gebets gehe ich dann in die Stille und da gibt es keine Worte mehr. Da wird das Beten wortlos. Und nur aus der Perspektive macht ja auch Sinn, wenn Paulus zum Beispiel sagt, betet ohne Unterlass. Wie soll das gehen? Und da gibt es ja auch Traditionen, da ist ja der Rosenkranz, ist unsere westliche Meditationsform. Wenn man in die Orthodoxie geht, in die Ostkirche, da gibt es ja das Herzensgebet, wo auch die Worte immer wieder wiederholt werden. Mhm. Herr Jesus, erbarme dich, erbarme dich, erbarme dich und so weiter. Mhm. Aber irgendwann gehe ich über die Worte hinaus. Also ich steige auf der Leiter hoch und dann lasse ich die hinter mir weg.
Vielleicht noch ganz zum Schluss einen kurzen Satz. Was würden Sie sagen? Also es gibt sehr vielfältige Formen zu beten, aber was ist wirklich zentral? Und wie geht Beten vielleicht besser?
Zentral ist tatsächlich für mich das, was Jesus sagt in der Bibel. Wenn du betest, geh in deine Kammer. Und deshalb ist es auch meine Skepsis, wie bringen wir der Jugend das Beten bei? Indem wir es tun, indem wir es vorleben, indem wir aus der Haltung des Gebets leben und indem wir die Worte weitergeben, die wir gelernt haben. Aber dann lassen wir das los. Lasst die Jugendlichen in Ruhe. Die finden ihre Wege, die finden ihre Musik, die finden ihre Lieder. Und wir erkunden unsere inneren Räume und äußeren Räume und heißen willkommen, was uns entgegenkommt.
Also Gebet kann sehr vielfältig sein, soll es auch. Danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Frerichs. Danke Ihnen auch fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega.
Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und redaktion-kipp.de. Wenn ihr Fragen, Wünsche und Feedback habt, schreibt uns gerne an podcast@kipp-radio.de. Und wenn euch diese Folge rund um Gebet gefallen hat, wie wär's mit der Podcast-Folge 54 zur Geschichte vom Rosenkranzgebet?